Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. DRS 3 Fokus.
Schönen guten Abend, die Mona Fetscher am Mikrofon. Fokus 1 Stunde, ein Gast, ein Gespräch. Heute mit einer Ausnahmeerscheinung. Sie heisst Antoinette Hunziker-Ebneter. Ausnahme darum, weil sie eine von den ganz wenigen Frauen ist, die im Schweizer Banken- und Finanzkuchen ganz oben mitgemischelt hat. In der Direktion von zwei Privatbanken ist sie gesessen und bekannt worden ist sie als Chefin der Schweizer Börse. Und Ausnahme zweitens, weil sie ausgestiegen ist. Und zwar vor dem grossen Klapp. 2006 hat sie sich selbstständig gemacht mit einer Anlagenberatungsfirma, die strikt nur in nachhaltige Projekte und Unternehmen investiert. Sie sagt, die Finanzwelt die braucht neue Werte. Und wie die aussehen, über das reden wir mit Antoinette Hunziker in dieser Stunde. Frau Hunziker, letzte Woche ist wieder einiges gegangen. Zum einen haben wir eine Wirtschaftsprognose gehört, die miserabel ist für die Schweizer Wirtschaft. Man hat von Minuswachstum bis zu -3% geredet. Das ist massiv. Dann hat die Nationalbank Kriseninterventionen bekannt gegeben, die so noch gar nie stattgefunden haben vorher. Das Bankgeheimnis, das fällt oder wird zumindest aufgeweicht. Antoinette Hunziker, welche Neuigkeit aus diesen drei hat Sie letzte Woche am meisten beschäftigt?
Das ist der Rückgang der Konjunktur, so wie das die Nationalbank sieht, dass sie das so stark sieht. Aber ich denke, eben, wenn es dann besser rauskommt, als sie sagt, und das kann auch Politik dahinter sein, dann werden wir uns in den Märkten auch wieder schneller erholen.
Also Sie vermuten, dass man eher ein bisschen allzu pessimistisch ist, damit sich niemand irgendwie schon zu früh ausruhen kann, sondern dass alle wirklich alles geben, dass es schneller wieder bergauf geht.
Absolut.
Es wundert mich, dass Sie nicht das Bankgeheimnis erwähnt haben, weil man stellt sich immer vor, für Leute, die in der Schweiz Gelder von Anlegern verwalten, muss das Bankgeheimnis ja dermaßen etwas Heiliges gewesen sein, dass die eigentlich alle mit aufgeschrauen haben, wo das letzte Woche so plötzlich dann wirklich zur Disposition gestellt war. Das Schweizer Bankgeheimnis, so zentral für den Schweizer Finanzplatz, ist das einfach alles ein Märchen gewesen? Hat es das eigentlich gar nie wirklich so gebraucht?
Also unser Bankgeheimnis ist schon lange ein Emmentaler Käse und die Löcher werden immer grösser. Wir haben natürlich klar gesagt, als wir Forma Futura aufgebaut haben, dass wir das auf einer Basis machen, dass es das Bankgeheimnis gar nicht mehr braucht. Also wenn Sie ein nachhaltiges Geschäft wollen, heute aufbauen wollen, gut, wir haben es einfach gehabt, wir können auf einer grünen Wiese anfangen, dann müssen Sie das unbedingt so aufbauen, dass es gar nicht mehr in dem Sinn gibt. Wobei, ich rede jetzt da von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung. Sonst natürlich, das Bankgeheimnis als Bankkundengeheimnis ist nach wie vor schützenswert. Weil das ist ein Grundbedürfnis vom Mensch, dass er Schutz überkommt in Bezug auf seine Person und sein Verhalten. Und vergessen wir nicht, dass es Länder gibt, die das eben immer noch nicht respektieren. Aber etwas durchzusetzen, das sage ich seit Jahren, wo man kommunikativ nicht unterscheiden kann, nämlich Steuerhinterziehung und Steuerbetrug, das ist eine unmögliche Sache.
Sie, jetzt müssen wir vielleicht schnell sagen, Sie verwenden häufig das Wort «mir». Und für alle die, die nicht wissen, Antoinette Hunziker-Ebneter, was Sie eigentlich genau machen, ist das ein bisschen missverständlich. Also «mir» haben Sie eingeladen als «Sie» selber. Und wenn Sie von «mir» reden, dann nachher sagen Sie wahrscheinlich eher «Forma Futura». Das ist die Unternehmung, die Sie gegründet haben, 2006, die eben auch Anlageberatungen macht in nachhaltige Projekte. Einfach, dass wir das schon mal klar gemacht haben. Jetzt haben Sie vorher gesagt, also «mir», Forma Futura, wo Sie Ihre Unternehmung gegründet haben, Sie sind ganz klar so angegangen, dass Sie gesagt haben, dass das Finanz- oder das Bankgeheimnis darf für uns keine Rolle spielen. Gehe ich richtig in die Annahme, dass Sie eigentlich schon vorher gefunden haben, ethisch, moralisch, wie man es auch immer will sehen, ist das eigentlich nicht ganz vertretbar, dass wir Schweizer Steuerflüchtlinge Obdach bieten, obwohl man eigentlich weiss, dass da immens viel Geld aus Staaten abfließt, wo das Steuergeld eigentlich sehr gut könnte brauchen.
Es ist einfach keine nachhaltige Lösung, weil die Staaten, ich durfte ja in London eine paneuropäische Börse aufbauen und habe dort gesehen, wie die Regulatoren eifersüchtig sind auf den Erfolg des Schweizer Finanzplatz.
Also in London sind sie eifersüchtig gewesen?
Absolut. Ja. Nicht nur die Londoner, natürlich auch die deutschen Kollegen. Und das bedeutet, dass sie alles dran setzen werden, vor allem in einer Krise, wie wir jetzt sind, um zu schauen, dass das Geld nicht mehr abwandert. Und wir haben natürlich in der Schweiz mit 27% vom Vermögen, das Grenzen überschreitet, liegt in der Schweiz. Oder? Das ist eine Position, wo natürlich die ausländischen Finanzplätze nicht gern sehen. Und darum, dass die das mit allen Mitteln werden angreifen, gerade dann, wenn sie das Geld selber brauchen, ist ja völlig klar. Und das ist nur einfach eine Frage von der Zeit. Der Hans Bär hat das in seinem Buch schon vor einigen Jahren geschrieben, dass wir uns darauf gefasst machen müssen, dass Bankkundenheimnis in dem Sinn nicht mehr gibt, im Sinn von der Schutz von Privatsphäre schon. Und das ist auch ganz wichtig. Und da stehe ich, wenn Sie ja lieber hören, dass ich
gern dazu. In dieser Stunde lieber Sie persönlich. Aber das nimmt mich jetzt auch noch wunder. Sie sagen ja gut, das hat man gesehen, da können wir nicht aufrechterhalten. Das hat eigentlich jeder gesehen, wo sich ein bisschen auskennt. Dann frage ich Sie, warum hat man denn das Gefühl gehabt, dass niemand wirklich einen Plan B hat? Also überall heiter, helle Aufregung, der Bundesrat, Notfallszenarien. Haben da einfach Leute ihren Job nicht gemacht?
Ich denke, in der Schweiz ist es uns so gut gegangen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass wir natürlich schon langsam gemütlich geworden sind und auch ein bisschen verfettet. Also viel in Führungsetagen ist natürlich auch das jeweils der Tenor gewesen, wenn es noch lange die Lösung für die nächsten 3 oder 5 Jahre, weil so lange sitze ich ja noch dort, oder? Dann lange es ja. Aber dass man denkt, was die nächsten Generationen angeht und dass man für die etwas auch machen muss, das ist natürlich gerade jetzt in dieser Zeit, wo die Leute eigentlich ein Bonusdenken an den Tag gelegt haben, wo bis in den nächsten Frühling an nichts geht, nicht mehr der Fall gewesen.
Also Sie sprechen die Kurzfristigkeit an, wo man in der Wirtschaft, vor allem natürlich auch in der Börsenwelt in letzter Zeit immer mehr gesehen hat. Aber wenn Sie das so sagen, sind denn Oswald Grübel, der FDP-Mann Villiger, Kielholz, ganz langjähriger Hans-Ulrich Döring, die Leute, die eigentlich das System genau unterstützen, sind denn das jetzt die Richtigen, wo uns oder wo die Unternehmen auch sollten in die Zukunft führen, wo die neuen Werte sollten herkommen?
Also wenn ich im Tram jeweils rumlose und höre, wie dann eben genau die Leute die Frage stellen, können die Leute das jetzt kehren oder umtransformieren, die das eigentlich verursacht haben, dann stelle ich mir natürlich auch die Frage. Jetzt ist es, glaube ich, vor allem darum gegangen, Vertrauen zu schaffen. Und in der Schweiz ist es anscheinend so, dass man das Gefühl hat, dass nur Männer über 60 können Vertrauen schaffen. Also in Island können das auch Frauen unter 60. Aber sei mal das dahingestellt. Gut ist sicher, dass wir Leute gewählt haben, die schon mal ein hohes Ansehen genossen haben und Stabilität vermittelt haben. Und jetzt wünsche ich mir ganz fest, dass die Herren das herbringen. Einfach werden sie es nicht haben. Und wie sie gesagt haben, sie müssen Neues dazulernen und zum Teil auch neue Werte und Zielsetzungen einführen, dass Transformation zu einem nachhaltigen Banken- und Finanzsystem möglich ist.
Und wie das Nachhaltige, das ist ja so ein wunderbarer Schwammbegriff, wo man sich alles und nichts darunter vorstellen kann, nachhaltig, wie das aussieht. In Ihrem Geschäft, über das reden wir dann im dritten Teil vom Fokus, Sie haben mit Kritik an der Bankenwelt nicht zurückgehalten. Sie haben in ein paar Interviews gesagt, das sei eine Kombination von Gier und Dummheit, die uns so weit gebracht hat. Das sagen Sie über Ex-Kollegen. Sie haben selber in diesem Bereich lang gearbeitet, haben dort eine Erfahrung gehabt. Wo haben Sie die Dummheit denn gespürt oder festgemacht?
An der Einseitigkeit der Ziele, dass man das Gefühl hatte, es braucht zweistellige Wachstumsraten. Übrigens auch in der Natur gibt es nicht über eine längere Zeit exponentielle Wachstumsraten. Und dann hat man einfach das versucht zu erreichen mit zum Beispiel der Kreation von neuen Produkten. Man hat sich dann sehr innovativ genannt und hat das oft am Kunden vorbeigemacht, nur mit dem Zweck, mehr Gebühren reinzubringen. Und man hat die Risiken aufgefahren, ganz dramatisch. Man hat zwar mehr Risikobericht machen lassen, an diesen Papieren hat es nie gefehlt, aber man hat eigentlich die Risiken nicht mehr verstanden. Weil die Innovationen, ich war ursprünglich Optionshändlerin und hatte zum Glück das Glück, die Produkte zu verstehen, weil das war mein Geschäft. Man hat dann einfach an Experten getraut. Reines Expertenwissen. Hat selber kein Gefühl mehr dafür aufgebaut, was das bedeutet, zum Beispiel in Risiken in Extremsituationen. Also wir haben den Glauben an die Glockenkurve, die gaussische Glockenkurve, und tun immer so, als ob die Risiken dann in 2/3 oder auch 95% der Fälle sind. Aber siehe da, jetzt sind sie ganz aussen dort, an der Ecke gewesen, an der Schwänze.
Also oder? Dort, wo man eigentlich immer einfach alle gehofft haben, dass Sepp sicher nicht wird eintreffen, obwohl man eigentlich damit rechnen musste, dass auch das zwar in einem weniger wahrscheinlichen Fall, aber auch das könnte passieren. Und genau dort stehen wir jetzt. Und das finden sie, das ist dumm gewesen, dass man sich das nicht vorher überlegt hat. Sie haben auch mal gesagt, wenn wir jetzt zum Thema Gier kommen, sei es so ein bisschen System gewesen, zu den Bankerzeiten, auch bei ihnen jedes Jahr mehr Lohn, jedes Jahr ein grösseres Auto, wo sie Handelschefin gewesen sind, bei Julius Baer, bei der Privatbank. Dort haben sie wahrscheinlich schon ein halbes Postauto gefahren, oder? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, ich habe das eben nie gefahren, als ich dann mal einen neuen gekauft hatte. Aber immer noch eben eine kleinere Grösse von dem Auto hat mich die Händler gelobt. Aber es hat natürlich CEOs und Führungsleute gegeben, die von jeder Automarke einfach die gefahren sind, die am meisten CO2 brauchen. Und das Wichtige ist, bei Führung, sei es in einer Unternehmung, sei es in einer Familie, ist einfach die Vorbildfunktion. Mhm. Und die ist nicht mehr wahrgenommen worden. Beziehungsweise viele Banken haben ja geschaut, dass ihre Leute Autos leasen können. Und sie haben fast sie gezwungen dazu, so rumzufahren, oder? Es hat zum Statussymbol gehört.
Aber da sagen Sie sehr etwas Wichtiges, oder? Weil zum einen kann man sagen, gut, es ist jeder selber verantwortlich, eben, wie viel Risiko, dass er dann eingeht, oder, wenn er zum Beispiel in einer Bank arbeitet. Aber zum anderen, die sind ja auch alle Teils gewesen von diesem System, oder? Und das System ist offensichtlich so gewesen, dass man, Entschuldigung, der geile sieht, war, wenn man eben noch ein bisschen mehr Renditen rausgeschlagen hat und vielleicht noch ein bisschen risikoreicher angelegt hat. Was haben Sie denn diesbezüglich erlebt? Also die Bescheidenheit, die Sie jetzt haben, oder wo Sie sagen, hätten Sie auch dort schon so ein bisschen gehabt, das ist ja wahrscheinlich gar nicht unbedingt gut angekommen, oder? Also so bei Ihren männlichen Kollegen.
Ja, wissen Sie, wenn Sie die Möglichkeit haben, dass Sie führen, dann können Sie einfach etwas anderes vorleben. Ich denke, meine Mitarbeitenden haben das jeweils schon geschätzt, weil es sind andere Werte dann dafür dazugekommen, dass wir zum Beispiel einander kritische Feedback geben. Und das ist eine enorme Wertschätzung. So Sachen haben sie mit mir können erleben. Hingegen bei anderen Führungsleuten nicht. Dafür hat man jetzt bei mir halt nicht können am Abend auf den Putz hauen, weil dann bin ich heimgegangen und wollte mit meinem Sohn zu Nacht essen. Und Mitarbeitende können das schon sehr schätzen. Es ist einfach so, sie können dann in sogenannten Gangs oder in Gruppen in der obersten Führungsetage vielleicht nicht gut mitmachen, sondern sind dann halt eher allein als Frau.
Und eben da kommen wir jetzt schon zum Frauenthema. Das ist etwas anderes, was extrem aufgefallen ist in der letzten Zeit. Wenn man die Verantwortlichen, wenn man es jetzt einmal so ausdrücken will, von dieser ganzen Finanzkrise angeschaut hat, das sind eigentlich durchs Band Männer. Es hat praktisch keine Frauen gegeben, außer im Bundesrat, wo dann quasi mit diesen Verantwortlichen müssen diskutieren müssen. Warum es so wenig Frauen gibt in dieser Finanzbranche und wieso? Und dann hat Hunziker, dass sie trotzdem dort gelandet sind. Über das reden wir im zweiten Teil vom Fokus. Wir machen ein erstes Musikstück. Das ist Musik aus Südamerika. Jetzt müssen Sie mir schnell helfen, Aussprache technisch. Sie sind in Südamerika unterwegs gewesen. Jenny Chi, richtig ausgesprochen?
Ja, ist gut.
Rosa Morena.
Rosa Onde vais, morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa. Morena, morena rosa, rosa, morena. Onde vais, morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa. Morena, morena rosa. Rosa morena, o samba tá esperando, esperando pra te ver. Deixa de lado essa pose de dengosa. Anda rosa, deixa de lado essa pose e vem pro samba, vem sambar. O pessoal tá cansado de esperar, honrosa. O pessoal tá cansado de esperar. Onde vais, morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa. Morena, morena rosa, rosa, morena. Onde vais, morena rosa? Com essa rosa no cabelo e de moça prosa, morena, morena rosa, rosa morena, o samba tá esperando, esperando pra te ver. Deixa de lado essa pose de dengosa, anda rosa, vem me ver. Deixa de lado essa pose e vem pro samba, vem sambar. O pessoal tá cansado de esperar, oh rosa. O pessoal tá cansado de esperar, morena rosa. O pessoal tá cansado de esperar.
Wunderbare Musik aus Südamerika, gewünscht von unserem Fokusgast von heute Abend, von Antoinette Hunziker-Ebneter, Finanzfachfrau. Frau Hunziker, habe ich Ihnen gesagt, bringen Sie drei Musikstücke mit, haben Sie mir eine Liste gemacht, wo das Stück drauf war, und haben geschrieben, dort seien Sie in Südamerika umeinander gereist. Das seien Sie gewesen, wo Sie das Reisen noch geniessen können, weil Sie noch keine Verantwortung getragen haben. Ich hoffe nicht, dass Sie im Moment überhaupt nicht auf Reisen können, weil Sie die Verantwortung so schwer drückt auf den Schultern.
Nein, aber mehrere Monate einfach reisen gehen mit dem Rucksack und damals mit meinem Freund von der Hochschule St. Gallen. Das liegt zurzeit natürlich nicht mehr drin. Und es war schon schön gewesen, ohne Verantwortung gegenüber einer Firma, natürlich auch gegenüber der eigenen Familie, einfach können zu gehen und von Tag zu Tag die Reise neu zu bestimmen. Also die Spontaneität zu leben, das muss ich sagen, den Luxus habe ich zurzeit fast nicht. Und sonst geht es ja um ein paar Stunden, aber sicher nicht um ein paar Monate.
Wir wollen jetzt auch ein bisschen wissen, wie sind Sie geworden, was Sie sind? Wie sind Sie an diesen Punkt gekommen? Jetzt nehmen wir doch mal die 20-jährige Antoinette. Wie hat man Ihnen gesagt früher?
Duna hat man mir gesagt.
Duna?
Ja.
Warum das?
Ja, mein Vater, der hat in Italien, er war ja Sprachwissenschaftler gewesen, bevor er meine Mutter kennengelernt hat, eine Freundin gehabt, die hat Tunella geheißen und ihm hat der Name sehr gut gefallen. Antoinette hat man zu lang gefunden für ein kleines Kind. Und darum hat man mir Duna gesagt.
Und für die Mutter war das in Ordnung, dass Ihnen der Vater den Namen von einer Ex-Freundin?
Sie hat das damals auch gut gefunden.
Ja. Gut, also Duna. Antoinette Hunziker, 20 gsi, die Matura im Sack, schon studiert an der Hochschule St. Gallen, Wirtschaft, durch Südamerika gereist und der Kopf voll von Träumen, weil das ist das Alter, wo man das Gefühl hat, oh, the sky is the limit, die Welt steht mir offen. Von was haben Sie geträumt in dieser Zeit?
Ja, ich habe mein Studium unterbrochen, nach 3 Semestern. Es war mir einfach ein bisschen zu eng da in dem St. Gallen. Und bin reisen und hatte die Möglichkeit, in den USA noch zu arbeiten. Und das hat mir sehr gut getan, weil ich habe dann erlebt, dass natürlich auch bei Reisen alles immer wieder eine Wiederholung ist. Oder? Auch dort stehen sie auf, schlagen den Führer auf oder gehen an den Strand oder gehen die Kultur anschauen und müssen schauen, wie sie mit dem Geld wieder zu Schlag kommen. Und auch das ist Wiederholung. Und in den USA, das hat mir sehr gut getan, weil ich damals wollte, eigentlich auf die USA arbeiten und dort die grosse Freiheit geniessen. Und habe dann ziemlich gleich festgestellt, wie das dort bei dem Arbeiten läuft und wie vor allem damals viele Frauen probiert haben, ihre Vorgesetzten nachzuahmen. Das war für mich ein Horror gewesen. Ja, also angefangen hat es natürlich mit der Masche, die sie getragen haben, statt der Krawatte. Und sie haben wirklich auch probiert, die Sätze nachzuahmen. Und da habe ich mir geschworen, das will ich sicher nie machen.
Also ein Mannsweib quasi,
ja,
werden.
Ja, anstatt sich selber zu sein, oder? Weil so gut Männer nachahmen, dass wir dann besser werden als Männer, das können wir nicht. Aber unser Denken mit einbringen und zu dem zu stehen, ich denke, das ist für beide Seiten konstruktiv.
Also, und da sind wir doch schon mit drin im Frauenthema, ich habe es vorher gesagt, das ist aufgefallen, ganz wenig Frauen auf der obersten Etage in dem ganzen Finanzgeschäft. Ich schaue noch schnell auf ihren Werdegang, dass wir das vollständig haben. Also, sie sind bekannt worden, wo sie Chefin gewesen sind von der Schweizer Börse. Sie haben nach der Schweizer Börse, sind sie 3 Jahre lang in der Konzernleitung von der Privatbank Julius Baer gewesen, haben aber schon vor der Börse steile Karriere gemacht, sind Devisenhändler gewesen bei Citibank, oder?
Jawohl.
Korrekt. Dann sind sie noch nicht einmal 30 gewesen und schon Direktionsmitglied von der Bank Loi. Mit 30 dann Börsenlizenz bekommen als erste Frau überhaupt und als jüngstes Mitglied. Und man hat in Artikeln über sie können lesen, sie sei eine Frau gewesen mit, oder sei eine Frau mit unglaublichem Ehrgeiz. Jetzt, dass man Ehrgeiz hat als junge Frau, das ist das eine. Aber dass man in die Finanzwelt kommt und so schnell aufsteigt, das haben ausser ihnen haben das ganz wenig Frauen gemacht. Was ist es denn gewesen, wo sie gesagt haben, Banken, Werthandel, das interessiert mich.
Mich hat immer Wirtschaft interessiert und auch Volkswirtschaftssystem. Ich konnte in St. Gallen beim Professor Binswanger studieren und habe das genossen, sinnvolle volkswirtschaftliche Systeme zu hinterfragen und vielleicht sogar neue zu kreieren. Und im Bankwirtschaftsstudium war das möglich, dass man das kombinieren konnte. Und darum habe ich das kombiniert. Ich hätte nie gedacht, dass ich bei einer Bank oder bei einer Börse lande. Aber mein Vater hat mich glücklicherweise immer sehr knapp gehalten.
Oder eben, sagen wir so,
es hat mir nicht gelangt für das, wie ich wollte, doch immerhin die Freizeit verbringen. Und darum habe ich immer geschafft, auch während dem Studium. Und eines Tages ist mein damaliger Freund heimgekommen und hat gesagt, du, da sucht Goldman Sachs, die suchen jemanden, der Teilzeit schafft, willst du dich nicht melden? Und dann habe ich mich gemeldet, habe die Teilzeitstelle bekommen und konnte 1 bis 2 Tage pro Woche können während dem Studium bei Goldman Sachs arbeiten und dort müssen Optionspapier übersetzen. Also das Know-how hat es erst im englischen Raum gegeben und das hat man auf Deutsch übersetzen. Und so bin ich überhaupt in die Welt hineingekommen. Und dann hat mich das Produkt fasziniert. Ich habe dann auch ein Buch darüber geschrieben. Das erste deutschsprachige Buch über Optionsstrategien und über Zufälle. Ist das denn cool? Mir war immer wichtig, dass ich etwas Sinnvolles machen kann, dass ich etwas machen kann, basierend auf Kundenwünschen und auch Gestaltungswillen einbringen.
Mhm. Jetzt haben Sie vorher gerade selber gesagt, der Gestaltungswille, der ist ja dann am Schluss der Finanzmärkte ziemlich zum Verhängnis geworden, weil da sind ein paar irrsinnig kreativ gewesen, wo es darum gegangen ist, noch ein bisschen kompliziertere Produkte herzustellen, die am Schluss niemand mehr verstanden hat. Aber Geld verdienen, weil das ist ja auch etwas, es geht am Schluss, können sie nachhaltig sein, wie sie wollen, am Schluss müssen einfach Zahlen stimmen. Das hat sie schon auch ein bisschen gekickt, oder?
Ja, also ich verdiene sehr gerne Geld und ich verdiene auch gerne Geld so, dass andere auch Geld verdienen können. Geld ist wie das Blut im Körper. Es ist wichtig, dass es fließt und dass wir es für etwas Sinnvolles einsetzen können.
Was ist für Sie etwas Sinnvolles? Für was setzen Sie gerne Geld ein? Ihres Persönliche, was Sie verdienen?
Ich setze gerne Geld ein, sodass die nachhaltige Lebensqualität gesteigert werden kann.
Oh, also das ist jetzt schon wieder sehr abstrakt. Was ich meine jetzt Sie, also sind es Kleider, sind es Auto, ist es ein schönes Haus, sind es Ferien, so ein bisschen, wissen Sie, nachhaltig ist ja für uns nicht unbedingt, das sieht bei Ihnen anders aus, das weiss ich, aber für uns jetzt nicht unbedingt ein Begriff, wo man uns etwas darunter vorstellen könnte. Für was geben Sie gerne Geld aus?
Also ich lebe seit 20 Jahren im gleichen Haus, weil ich finde, das Haus oder das Häuschen langt uns. Aber
keine Villa?
Nein, keine Villa.
Swimmingpool?
Nein, nichts Sättiges.
Hausangestellte?
Nein, auch nicht. Also eine Putzfrau, darf ich sagen, habe ich, die mich unterstützt. Aber ich tue jetzt eine Erdsondenheizung rein, 16 cm Isolationswolle ums Haus herum. Das ist sicher etwas, was mich sehr fasziniert. Dann in Rapperswil unterstütze ich eine Forschung, wie man kann mit Solarzellen sauberes Wasser kreieren in Entwicklungsländern. Und natürlich investiere ich auch in Firmen nach dem Forma Futura Quality of Life Ansatz, wo nach unseren 200 Kriterien wirklich screened worden sind und wo ich das Gefühl habe, dass man mit denen kann längerfristige gute Renditen erzielen.
Etwas, was Sie immer wieder sagen oder gesagt haben in Interviews, wenn man sie danach gefragt hat, warum sie ihre Bankkarriere, die so steil war und wo sie eigentlich auch vielleicht jetzt heute im UBS-Verwaltungsrat könnten sitzen, wenn sie das hätten wollen, warum sie die aufgegeben haben sie gesagt, ich wollte etwas machen, das mehr Sinn macht. Hat es denn für sie mit 45 irgendwann so den Erleuchtungsmoment gegeben. Also dort, wo sie gesagt haben, so, jetzt muss ich mein Leben ändern, anderen Weg, Abschluss, muss meine eigene Firma gründen. Gibt es den Moment?
Ja, ich bin mit meinem Denken immer wieder angestoßen. Ich habe zum Beispiel auch bei der Bank Bär eingeführt, ich habe damals über 100 Händler geführt, dass man dort ein Anreizsystem einführt, wo nicht nur gemessen wird, der mehr verdient, kommt mehr Bonus über, sondern dort, wo die Kundenmarge stimmt, nämlich fair ist und nicht übertrieben ist, kommt mehr Bonus über. Ich habe immer probiert, andere Kriterien, ganzheitliche Kriterien auch einzuführen.
Also quasi Mitarbeiter zu fördern und zu belohnen, wo sie sagen, die führen eigentlich oder die machen ihren Job nach dem richtigen Wert und nicht einfach nach dem Wert, mehr Geld ist besser.
Jawohl, absolut. Also wenn einer zu viel einen Kunden abgeschränzt hat, dann hat er weniger Bonus bekommen.
Ja, und das ist nicht gut angekommen.
Das gibt einfach ganz andere Diskussionen, das muss man sehen. Und das finden sicher nicht alle so gut oder so lustig. Oder in der Börse war mir natürlich ganz ein grosses Anliegen, dass grosse, kleine und mittlere Banken gleich behandelt werden. Ich habe mich mit dem elektronischen Börsen-Schweiz-Projekt stark mit meinen Kollegen damals eingesetzt für Demokratisierung des Informationsprozesses. Und wo ich festgestellt habe, dass man das nicht mehr will, in dem Sinne so umsetzen, ich habe persönlich keine Macht, ich habe nur Nein sagen und gehen. Und das habe ich immer gemacht.
Also wenn es für sie nicht mehr gestimmt hat, dann haben sie gesagt, dann müsst ihr es ohne mich machen, dann gehe ich.
Jawohl. Wenn ich meine Werte nicht leben kann, die sind mir sehr wichtig und meine Eltern haben mir zum Glück das mitgegeben, dass das eigentlich das Wichtigste im Leben ist, dass man konsequent seine Werte lebt. Und sie haben uns auch den Mut gegeben, das zu machen. Das hat immer einen Preis, das muss man ganz klar sehen. Aber längerfristig finde ich, ist das Wichtigste, dass man sich kann eben am Morgen und am Abend in den Spiegel schauen kann. Und darum habe ich mit 45 dort auch mich entschieden, jetzt Menschen zu suchen, mit denen ich die Werte konsequent umsetzen kann, und zwar sowohl beruflich wie privat.
Mhm. Es hat letztens im Magazin, Beilage vom Tagesanzeiger, unter anderem einen Titel gegeben, «Frauen an die Finanzmacht». These, wenn es mehr Frauen in den Banken, in den Finanzinstituten an der Spitze geht, dann wären wir nicht dermassen ein Loch abgefahren. Ist das nicht ein bisschen so wie zum Beispiel nach einer Weltmeisterschaft im Fußball, oder? Wissen dann auch alle, wie man eigentlich richtig die Nationalmannschaft hätte müssen aufstellen, wenn es eben nicht so ganz funktioniert hat? Ist nicht ein bisschen einfach im Nachhinein zu sagen, also wenn es mehr Frauen gab, dann wäre es besser rausgekommen? Oder haben Sie konkrete Punkte, wo Sie sagen, mal, man kann es beweisen, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3?
Also eben, erstens sollte man nie verallgemeinern. Weil es gibt Männer mit weiblichen Eigenschaften und Frauen mit männlichen Eigenschaften. Ich denke aber schon, dass Geldgier ist bei den Frauen nicht so weit verbreitet wie bei den Männern. Das integrierte Denken, das Denken, dass es auch der nächsten Generation sehr gut geht, das ist bei uns schon noch mehr drin. Und ich spüre auch immer bei vielen Frauen, dass sie sich über den Sinn von ihrer Arbeit sehr viel Gedanken machen. Natürlich bei einigen Männern auch. Und wir haben zum Beispiel auch solche bei uns in der Firma. Es gibt Studien, die beweisen, aber eben, da muss man immer sich überlegen, wer hat die Studie bezahlt, dass in den USA zum Beispiel Firmen, die eine gute Durchmischung haben mit Frauen, in der Führungsetage über längere Zeit sogar eine bessere und konstantere Rendite herbringen. Es gibt auch die Studien, die sagen, dass Frauen, die Geld anlegen, eigentlich eine bessere Rendite über die Jahre erwirtschaftet. Aber der Grund ist dort eher, dass sie weniger traden, also weniger
Händler,
den Gambler in sich haben und damit weniger Gebühren verursachen.
Und dann muss man sich eigentlich fragen, wenn es diese Studien alle gibt, warum gibt es denn nicht mehr Frauen an der Spitze in der Finanzinstitut? Wo bleiben denn die hängen? Weil inzwischen haben wir so viele Frauen, die Universitäten abschliessen, so viele gute Frauen. Haben Sie eine Antwort?
Also bei Mitarbeitenden und unter Kaderstufen, dort sind die Frauen inzwischen gut vertreten, aber in der obersten Führungsetage nicht. Ich denke, ein Teil ist sicher, weil gewisse Frauen gewisse Spiele auch von den Männern nicht mitmachen.
Was sind das für Spiele?
Und aussteigen. Aber sie haben den Mut, ihre Werte zu leben und tun nicht einfach zu allem Ja sagen.
Also die Männer sind eh noch Mitläufer.
Mitmachen. Wenn man verallgemeinert, was man ja nicht sieht, dann ja, im Schnitt natürlich gibt es schon mehr Männer, die einfach in der Gruppe mehr sind. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wir Führungsfrauen sind eigentlich eher jeweils einfach mit beiden Beinen am Boden, aber ziemlich alleine. Mhm. Und ich glaube, es hat einfach sehr viel mit der Erziehung zu tun. Ich verdanke meinen Eltern, die leider verstorben sind, sehr viel, weil sie haben meinen Bruder und meine Schwester und mich gleich erzogen. Das heisst, sie haben mir die gleichen Chancen und Pflichten gegeben wie meinem Bruder und meiner Schwester. Und ich habe viele Kolleginnen, wo ich gesehen, wie hart die haben das müssen erarbeiten, weil daheim hat man eigentlich gesagt, schau du, dass du kannst im häuslichen Bereich etwas Sinnvolles machen und wird man ja nicht sogenannt männlich und deine Meinung musst du eigentlich auch nicht äußern. Also wird eine angepasste Person und Frauen ohne Mut und Ausdauer klettern in der Finanzwelt nicht Karriere hoch.
Was sind denn so die Momente, wo sie müssen extrem Ellbogen ausfahren und den Mut da wirklich zeigen?
Ja, wir haben daheim am Familientisch das geübt, dass man seine Meinung äußert. Und darum ist mir das gar nicht so als einen grossen Kampf erschienen. Ich mache das einfach grundsätzlich. Aber ich sehe das natürlich auch in Verwaltungsratssitzungen, dass wir Frauen immer wieder hinterfragen. Und zwar auch zum Teil einfach mit dem gesunden Menschenverstand. Und wir haben keine Angst, sogenannte dumme Fragen zu stellen. Während wir einfach ein bisschen weniger einen Expertenglauben haben. Wir fragen auch beim Anlegen immer nach, bis wir es verstehen. Und das, denke ich, ist ein Vorteil. Und darum begrüsse ich sehr eine gute Durchmischung von Frauen und Männern in Verwaltungsräten. Weil gerade dort ist der Konformitätsglaube so enorm hoch und hat zu dem geführt, was wir jetzt zum Beispiel in der Schweiz haben.
Ein anderes Thema, wenn man von Frauenkarriere redet, das ist Mutterschaft natürlich auch. Sie haben schon gesagt, Sie haben einen Sohn, der ist inzwischen 16. Sie sind mit 32 schwanger geworden und das ist wirklich so in einer Phase gewesen, wo Sie eben die ganz steile Karriere gemacht haben und haben dann etwas gemacht, wo ich es gelesen habe, das hat mich auch sehr verwundert. Sie haben nämlich dort angekündigt, jetzt gehe ich 5 Jahre in Mutterschaftsurlaub. Und sind nach 2 Monaten schon wieder zurück gewesen. Und dann hat Hunziker, ist es so schlimm gewesen, der Mutterschaftsurlaub, dass sie gesagt haben, das halte ich nicht länger aus.
Ich wollte unbedingt Mutter werden und ich bin eine sehr glückliche Mutter von einem aufgestellten Kind und einem gesunden Kind vor allem. Und ich habe gar nicht gewusst, ehrlich gesagt, was das heisst, Mutter sein. Und es war für mich also schon ein Schock gewesen, plötzlich nur noch daheim zu sein und habe gemerkt, das tut einfach meiner Psyche nicht so gut. Und habe dann wieder angefangen zu arbeiten, nach 2 Monaten. Das ist richtig, ich habe eine eigene Firma gegründet, also eine Ein-Frau-Gesellschaft und habe 1 Tag geschafft pro Woche. Dann habe ich jahrelang 50% geschafft. Ich muss sagen, dort habe ich die beste Work-Life-Balance gehabt. Habe ich mittlerweile nicht mehr. Und seit 5 Jahren schaffe ich wieder 100%. Oder jetzt vielleicht ein bisschen mehr.
Es ist eigentlich noch erstaunlich, oder? Bei jemandem, der so extrem auf Nachhaltigkeit, auf Sinn, auf Wert fokussiert, da hat man immer das Gefühl, ja gut, da muss eigentlich das Grösste sein, eben dann ein Kind haben und ganz für das da sein. Aber da sagen sie auch, so einfach ist es dann offensichtlich gleich nicht. Sie haben gleich noch etwas anderes gebraucht. Was hat ihnen denn gefehlt als nur Mutter, für Schlusszeichen?
Es ist auch ganz wichtig, dass man persönlich glücklich und ausgeglichen ist. Und mir hat damals einfach der gedankliche Austausch mit den Berufskollegen gefehlt. Und ich habe dann zuerst eingeführt, wir wohnen ja in Kilchberg, ganz nahe da bei der Stadt, habe ich manchmal zu Mittag gekocht und Kollegen eingeladen. Und der Bub war natürlich dabei gewesen, bis ich am nichts gesehen habe, ich mache da eigentlich Aktivismus. Wahrscheinlich ist es gescheiter, ich tue wieder ein bisschen etwas an von arbeiten. Und habe dann dadurch meinen Ausgleich und kann dann die Zeit mit dem Bub auch wieder mehr geniessen. Und es gibt, ich habe in Kilchberg die erste Spielgruppe gegründet, oder? Man kann auch in diesem Bereich natürlich sinnvolle Institutionen mit begründen.
Wir gehen zum zweiten Musikwunsch, den Sie mitgebracht haben. Das ist ein Stück von Felix Mendelssohn, das ist eine Sonate für Piano und Violoncello, wo man hört. Das hat den Grund, dass Sie selber ganz lange Cello gespielt haben. Sie haben, glaube ich, auch Kammermusik gemacht, Klavier gespielt, Sie haben 14 Jahre Ballett gemacht. Wenn ich das so höre, Sie haben vorher schon gesagt, Ihrem Vater Sprachwissenschaftler, kommt da so das Bild, bildungsbürgerliches, gut situiertes Elternhaus und eigentlich hat aus dieser Tochter ja auch eine Musikerin zum Beispiel werden können, eine Balletttänzer, ist das mal eine Option gewesen?
Ja, also ich kann mal eine prima Ballerina werden,
nein.
Aber da bin ich noch viel kleiner gewesen, natürlich. Und mein Vater hat damals zum Glück nichts gesagt, aber hat gehofft, dass das mal vorbeigeht und das ist dann auch vorbeigegangen.
Thank you.
Das ist der Fokus und Gast bei uns ist Antoinette Hunziker-Ebneter. Sie war früher noch Chefin von der Schweizer Börse, ist heute selbstständig mit einer Investitionsfirma, die das Geld von ihren Kunden nur in solche Unternehmen investiert, die nachhaltig sind. Den Begriff haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört im Laufe dieses Gesprächs. Da werden wir jetzt noch genauer darauf eingehen. Antoinette Hunziker sagt, das ist mein Weg, mehr Sinn in die Finanzwelt zu bringen. Und ich habe gesehen, als ich auf ihrer Internetseite war, von Forma Futura, so heisst ihr Unternehmen, dass sie bei ihren Mitarbeitern nicht nur Finanzfachleute haben, sondern auch einen Theolog und einen Philosoph. Was machen denn die?
Die machen bei uns auch Nachhaltigkeitsresearch machen. Und der Philosoph, der hat auch eine Finanzausbildung gemacht und arbeitet im Portfoliomanagement.
Also das ist nicht so, dass man sich da quasi dann, ich habe es mir jetzt eher so vorgestellt, dass quasi dann der eine, der ist dann für so die Moral zuständig, der Theologe, und der Philosoph, der würde dann sie in philosophische Diskussionen verstricken. Ganz so muss man sich es doch nicht vorstellen. Also die verstehen durchaus auch etwas vom Geld anlegen.
Absolut. Und mir ist einfach sehr wichtig, dass man die verschiedenen Wissensgebiete miteinander zusammen anwendet. Also wenn wir Beurteilung machen von einer Unternehmung, sei es bei der Finanzanalyse oder sei es bei der Nachhaltigkeitsanalyse anhand von 200 Kriterien, dass wir das mit den verschiedenen Wissensgebieten und Erfahrungsbrillen machen. Wir haben bei uns auch Ingenieure oder Ingenieurinnen, Betriebsökonomen, Volkswirte. Heute ist eine Aufgabe, wir haben so viel Wissen auf dieser Welt, aber wir müssen es auch anwenden, zu einer optimaleren Lösung zu kommen. Und nicht eben einfach eindimensional zu fahren.
Also eben nicht bei Anlagen nur zu fragen, wie hoch ist die Rendite, sondern auch, stellen die etwas her, das zukunftsträchtig ist, wie gehen die mit ihren Mitarbeitern um. Etwas, was mich sehr interessiert hat, etwas, was sie auch machen, das ist, sie schauen das Management an. Sie schauen Lifestyle zum Beispiel an, von den Leuten, die ein Unternehmen führen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Gehen sie da wirklich vorbei, wenn sie ein Unternehmen neu kennenlernen wollen? Schauen sie sich an, wie der Mann oder die Frau, je nachdem, das Büro eingerichtet hat, ob sie einen Privatjet hat zum Beispiel, oder wie läuft das?
Also wir investieren nur in Firmen, wo entweder wir oder das internationale Research-Netzwerk, mit dem wir zusammenarbeiten, mit Centre Info in Fribourg, oder das Professorennetzwerk, mit denen wir zusammenarbeiten, Vertreter von der Führungskrew von diesen Firmen kennen und wissen auch, wie die leben. Was man insbesondere natürlich auch anschaut, neben dem Lebensstil und wie die sich auch sonst so geben, auch im Privatleben, ist, dass wir schauen, wenn jemand etwas kommuniziert aus dieser Führungsetage, wie setzt er es auch um? Und da gibt es natürlich dann grosse Unterschiede in der Nachhaltigkeit. Es gibt Leute, die schreiben sehr schöne Nachhaltigkeitsberichte, aber wenn sie dann schauen, was wird wirklich konkret umgesetzt und sind das messbare Ziele und wird jährlich konsistent darüber berichtet, dann fehlt das zum Beispiel zum Teil. Mhm. Und dann kommt so jemand bei uns kein Punkt über. Mhm. Ich habe einfach festgestellt, in den über 20 Jahren, als ich im Finanzbereich bin, wenn wir immer am meisten Geld verloren, es war nie in der Devise, immer bei den Aktien und den Obligationen, wenn Führungsleute zu hohe Erwartungen geweckt haben oder wenn sie auch nicht integer waren. Wenn sie mit anderen Worten auch den Boden unter den Füßen verloren haben.
Und das wäre jetzt eben zum Beispiel der Privatchat. Also wenn einer Privatchat hat, um das Beispiel jetzt noch zu brauchen, würden sie sagen, nein, der kommt für uns nicht in Frage. Ist das so?
Das gibt sicher überhaupt keinen Pluspunkt. Oder wenn einer Abgangsentschädigungen hat von 100 Millionen Franken, dann ist das für uns auch etwas, das nicht in Frage kommt.
Mhm. Sie selber, Sie haben es vorher schon gesagt, sitzen in Verwaltungsräten. Zum Beispiel im Verwaltungsrat, da sind Sie Vizepräsidentin von der BKW. Ich glaube, früher noch Berner Kraftwerk hat das geheissen. Das ist ein von der ganz grossen Schweizer Energiekonzern. Führend in Solar- und Windenergie, daneben aber auch AKW Mühleberg, oder Atomkraft, und haben jetzt gerade, oder vor ein paar Monaten negativ Schlagzeilen gemacht mit dem Kohlekraftwerk in Norddeutschland, wo es Protest gab. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, Antoinette Hunziker, wie weit kann man überhaupt jemals hinter einem Unternehmen stehen? Also da müssen Sie jetzt auch sagen, gut, das eine, das ist super, oder? Erneuerbare Energie, wunderbar. Und zum anderen Kohlekraftwerk, ein bisschen weniger toll. Wie weit gehen Sie selber mit Kompromiss machen?
Ich lebe nicht nur im Silberturm, wo wir Analysen machen, sondern für all die Punkte, wo wir uns bei Forma Futura einsetzen. Also bei uns investieren wir nur in erneuerbare Energien zum Beispiel oder fördern Diversität bei Unternehmen, schaue ich auch, schauen, dass wir Aufgaben wahrnehmen in diesen Unternehmungen selber. Und es ist eine ganz wichtige Aufgabe, sich damit auseinanderzusetzen, im Verwaltungsrat sich dafür einzusetzen, dass die neuen erneuerbaren Energien wirklich stärker gefördert werden. Das ist das, was ich zum Beispiel in diesem Verwaltungsrat mache. Und auch zu schauen, wie man eine sinnvolle Transformation kann herbringen von dem Zeitalter der fossilen Energien über die Nuklearenergien zu den erneuerbaren Energien. Und das sind wir am Miteinander machen. Und ich stelle mich dem Dialog, dieser Herausforderung. Ich finde, das ist etwas Wichtiges, dass man das nicht nur selber analysiert, sondern immer auch mit allen Schwierigkeiten verbunden. Und wir sind uns da nicht immer ganz einig, das können Sie sich ja vorstellen. Auch vor Ort probiert zu beeinflussen.
Nämlich im Zentrum der Macht, dort, wo man auch etwas verändern kann. Warum sind Sie denn nicht Verwaltungsrätin geworden von der UBS? Jetzt haben Sie heute gerade wieder drei neue quasi bestimmte dort. Frau Hunziker, dort könnten Sie doch die ganze Finanzwelt verändern, oder nicht?
Ja, das müssen Sie bei ich fragen. Das müssen Sie
ja, aber hätten Sie ja gesagt?
Ich muss mir das gar nicht überlegen, ich bin nicht gefragt worden. Und jetzt im Finanzbereich gibt es für mich nur eins, eben für Forma Futura, das langfristig aufzubauen.
Mhm. Um wirklich konsequent nachhaltig zu sein, müssten Sie sich ja eigentlich ganz aus dem Aktiengeschäft zurückziehen. Weil das Aktiengeschäft, die ganze Börse in letzter Zeit immer mehr auf Kurzfristigkeit ausgerichtet ist. Unternehmen müssen vierteljährlich quasi ihre Zahlen präsentieren. Also der schnelle Profit, der ist enorm wichtig. Ist das nicht ein bisschen so?
Es ist wichtig, dass wir in diesem System wieder ein langfristiges Denken einführen und uns wirklich fragen müssen, wie wir das machen können. Also einerseits haben wir bei uns Investoren, die langfristig orientiert das Geld anlegen. Also das sind Anlagehorizonte von 3, 5, 7, 10 Jahren und mehr Jahren. Unter 3 Jahren würde ich sowieso nicht empfehlen, in Aktien zu investieren. Das ist viel zu risikoreich. Und wir haben bei uns auch eine Subgruppe jetzt gegründet, die wirklich sich Gedanken macht, wie man die Langfristigkeit fördern kann. An der amerikanischen Technologiebörse Nasdaq zum Beispiel ist die durchschnittliche Haltedauer der Aktie noch bei 2 Monaten.
Bei 2 Monaten? Das, also quasi, wo man es kauft und wieder
jawohl,
verkauft?
Richtig. Und ja, das entspricht nicht einem Zeithorizont des Emittenten. Der möchte eine längere Frist haben. Und wir müssen uns wirklich Gedanken machen, wie wir wieder retour kommen zu einem nachhaltigeren Anlagesystem. Also vielleicht, dass man das Quartalsrapportieren abschafft und wieder ein Halbjahresrapportieren herbringt. Oder nur noch gewisse Sachen vierteljährlich rapportiert, weil es wird zu viel Zeit braucht für den kurzfristigen Horizont. Oder dass man Anleger, die längerfristig orientiert sind, mit einer eben Dividende beglückt oder die, die noch längerfristiger investiert sind mit einer Superdividende, die zum Beispiel vielleicht auch steuerbefreit ist. Also wir müssen uns da neue Sachen überlegen, damit die Finanzsysteme nachhaltig werden können.
Das wäre auch schon das Thema, was muss sich wirklich ändern? Sie sagen, wir müssen, aber ist das realistisch? Gibt es Bewegungen in diese Richtung?
Also ich denke, es gibt jetzt an vielen Orten eben Arbeitsgruppen, die sich diese Sachen überlegen und von dort her gleich weitermachen und das kurzfristige Gedankengut, das Einzige, was wir gefördert haben in den letzten Jahrzehnten, weiterzufördern, das führt in die Sackgasse. Und daraus kommen wir nur, wenn wir eben ein transparentes, nachvollziehbares Finanzsystem herbringen, das auch das langfristige Anlegen fördert und zum Beispiel nicht Short-Selling, wo Leute heute, die schlechte Gerüchte verbreiten können, mit dem kurzfristigen Verkauf von Aktien mehr gewinnen als der, der langfristig orientiert angelegt ist und dieser Firma eigentlich mehr bringt. Und ich kenne auch Emittenten, die sich diesbezüglich grosse Gedanken machen. Also, wenn wir weiter die Aktien an Börsen kotiert haben, müssen sich die Börsenverantwortlichen und auch die betreffenden Leute bei Staaten und sonstigen Arbeitsgruppen im Finanzwesen diesbezüglich jetzt neue Lösungen erarbeiten.
Wie sieht es denn aus mit der Verantwortung auf unserer Seite? Also von uns, sage ich jetzt mal, all die, die entweder Pensionskassen haben oder die auch noch so ein bisschen Portfolios haben, in Aktien investieren, die Verantwortung, die gibt es ja auch, oder? Also wir, sind wir verantwortlich dafür, in was wir unser Geld am Schluss anlegen? Wie sehen Sie das?
Ich sehe das genau so, dass all die Menschen, die Geld haben, ich meine, die meisten auf dieser Welt haben keine, aber die, die Geld haben, eine Verantwortung tragen, was mit dem Geld passiert und dass sie das sicher nur in Firmen sollten investieren, wo sie voll hinter dem Management stehen können, hinter dem Entlöhnungssystem, hinter den Produkten, Dienstleistungen und Produktionsprozess. Weil wenn alle Anleger, und in der Schweiz ist jeder, der schafft, ein Anleger über seine Pensionskasse, die Verantwortung wahrnimmt, dann ist das eine sehr grosse Macht.
Eben, da das ist ja
bei den Konsumenten.
Das wäre das Beispiel, ja.
Genau, wie bei den Konsumenten im Nahrungsmittelbereich, wo auch sehr viel bewirkt hat, ist es der Anleger und die Anlegerin, der Investor, die Investorin im Finanzbereich. Und bei den Pensionskassen liegt ganz eine grosse Verantwortung. Und dort würde ich es sehr begrüßen, wenn wirklich die Pensionskassenverantwortlichen sich auch diese Fragen stellen, das ist etwas, was wir zum Beispiel analysieren, legen wir das Geld nachhaltig an. Also so auch für die nächsten Generationen, dass dort auch noch ein Wert generiert werden kann. Und es lohnt sich, wenn jeder mal einfach nachfragt, wie seine Pensionskasse, wie sie denn das Geld anlegt, oder? Mhm. Also fragen ist ein Menschenrecht. Und nur schon all diese Fragen bewirken etwas.
Mhm. Und hoffentlich muss man dann nicht feststellen, dass der, den man am Telefon hat, oder die genauso wenig draus kommt, wie man eigentlich selber. Weil Antoinette Hunziker, Sie haben es vorher gesagt, Dummheit und Gier hat unter anderem auch dazu geführt, dass das Finanzsystem nicht mehr funktioniert oder eben, dass viele Menschen eigentlich gar nicht mehr so richtig verstehen, was ihr Geld da warum wie genau macht. Ein Plädoyer von Antoinette Hunziker, unserem Fokusgast, ist, die dummen Fragen, die darf man auch stellen. Nehmen wir uns das zu Herzen. Drei, hoffentlich nicht ganz so dumme, aber die drei letzten Fragen von dieser Sendung jetzt an Sie. Kurze Fragen, kurze Antworten hätte ich auf die gern. Als CEO von der UBS, Antoinette Hunziker, was wäre das Erste, was Sie machen würden?
Das Erste, was ich machen würde, wäre, eine gemeinsame Wertebasis zu erarbeiten. Für welchen Wert steht die Firma und wie wollen wir diesen Wert umsetzen?
Kommen Ihnen gerade Werte in den Sinn, die Sie finden, die sind wichtig?
Respekt. Und zwar Respekt vor Mensch und Umwelt. Das heisst Respekt auch vor dem Kunden. Also den Kunden nicht mehr für blöd verkaufen, dass man dem Kunden nur noch das verkauft, was er auch versteht.
Nächste Frage. Für was geben Sie gern mehr Geld aus, als das eigentlich nötig wäre?
Für Ferien.
Was wollen Sie unbedingt noch erleben?
Ich möchte noch erleben, dass in Europa, und da möchte ich zusammen mit meinen Partnern, Mitarbeitenden und unseren Kunden das Zugehörige dazutun, 60% der Anlagen nachhaltige Anlagen sind.
Und jetzt noch die letzte Frage. Wie viel sind es denn im Moment?
In Europa sind es 2% und in den USA 10%.
Ja gut, also ich hoffe, Sie leben noch so lange. Und dann hat Hunziker Krebenter. Danke vielmals für das Gespräch. Ihren letzten Musikwunsch, das ist einer, und anderen für Ihren Sohn, ist von Lenny Kravitz, «I'll be waiting». Und den Fokus, den gibt es auch als Podcast auf drs3.ch. Und übrigens könnt ihr dort noch Vorschläge machen, wer das ihr gerne mal eine Stunde lang in dieser Sendung hören wollt. Antoinette Hunziker, schönen Abend Ihnen. Danke vielmals. Und schönen Abend allen anderen auch. Ich bin Mona Fitsch.
Baby, I
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.